NDR Info. Echo des Tages.
Es war ein äußerst desaströser Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern für die FDP. Zum vierten Mal sind die Liberalen aus dem Landesparlament geflogen. In Mecklenburg-Vorpommern haben mehr Menschen die NPD gewählt als die FDP. Wir berichten und kommentieren. Weitere Themen. Hartz IV auf dem Prüfstand. Der DGB hält die jetzige Regelung für nicht haltbar. Grausamer Fund. Vermutlich sind die Leichen der vermissten Deutschen in Afghanistan entdeckt worden. Eurobonds ausgeschlossen. Standard und Poor's bezeichnen sie als Ramschpapiere. Und M6 auf Abwägen. Der britische Geheimdienst und seine skandalöse Libyen-Verbindung. Mein Name ist Hermann Krause. Einen schönen guten Abend. Die Wahlbeteiligung gestern lag bei nur 51,4%. Das heißt, ein wenig mehr als die Hälfte der Wähler in Mecklenburg-Vorpommern gingen zur Wahl. Eigentlich ein Armutszeugnis für die Demokratie. Dennoch, der Wahlsieger, der alte und neue Ministerpräsident Erwin Sellering, erstrahlt ohne Ende, konnte seine Partei, die SPD, doch 35,7% einfahren. Der Bericht von Stefan Ludmann beginnt deshalb auch mit Erwin Sellering.
Ich glaube, dass gerade in den heutigen Zeiten eine große Rolle spielt, ob man verlässlich mit Geld umgehen kann. Wir haben seit 5 Jahren keinen einzigen Euro neue Schulden aufgenommen.
Zu Hause in Schwerin lässt Sellering die Koalitionsfrage weiter offen. Am Abend kommt die SPD-Landesspitze in Rostock zusammen. Sellering wird dem Vorstand der Fraktion und den Kreisvorsitzenden die Aufnahme von Sondierungsgesprächen mit beiden Partnern vorschlagen, dem bisherigen Koalitionspartner CDU und der Linken. Mit beiden hätte Sellering eine stabile Mehrheit. Für Rot-Schwarz spricht, dass eine Mehrheit der Wähler dieses Bündnis will. Die CDU ist mit jetzt nur noch 23,1% sehr geschwächt. Ihr Spitzenkandidat Lorenz Kaffier hält an einer Regierungsbeteiligung fest.
Wir brauchen in diesem Land die Kontinuität, wir brauchen die Fortsetzung der guten Arbeit.
Auch die Linke buhlt um die SPD. Mit ihr könnte Sellering sein Wahlkampfprojekt Mindestlohn vorantreiben. Vor der nächsten Bundestagswahl könnte sich Sellering damit in Stellung bringen gegen die schwarz-gelbe Koalition in Berlin. Bisher haben sich nur die Jusos festgelegt. Sie sind für eine rot-rote Koalition. Enttäuscht sind die Parteien über den Wiedereinzug der rechtsextremistischen NPD. Die verliert zwar leicht, kommt aber auf 6%. Nach Sachsen bleibt Mecklenburg-Vorpommern damit das Bundesland mit Rechtsextremisten im Landtag, mit Hochburgen im Osten des Landes und der Tourismusregion Usedom. Dort fielen die Wahlergebnisse für die NPD teilweise zweistellig aus. Sozialministerin Schwesig sagte, das Abschneiden der NPD trübe den Wahlausgang.
Uns ist es gemeinsam gelungen, ein Drittel der Stimmen, die die NPD noch 2006 bekommen hat, runterzudrücken. Ein Drittel der Menschen, die 2006 die NPD gewählt haben, haben sie diesmal nicht gewählt. Dennoch hat die NPD den Einzug geschafft, wegen der geringen Wahlbeteiligung. Das schmerzt uns.
Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern sehen den Wahlausgang mit gemischten Gefühlen. Die, die ihre Stimme abgegeben haben, schütteln den Kopf über die niedrige Wahlbeteiligung von 51,4%.
Ich finde es bloß schade, dass so wenig gewählt haben, dass die alle ihre Chance verpasst haben und eigentlich ihren Nachbarn das Urteil überlassen haben.
NPD ist leider drin, aber ansonsten bin ich eigentlich zufrieden mit der Wahl.
Erschreckend, dass die NPD dran ist.
Im Prinzip ist es auch mal nicht traurig mit uns, ne? Knapp die Hälfte oder nur die Hälfte gewählt.
Politikwissenschaftler rätseln noch, woran es gelegen hat. Vielleicht war eine Ursache der Wahlkampf. Der lief ziemlich müde und geräuschlos. Es gab keine großen Streitthemen.
Stefan Ludmann berichtete aus Schwerin. In diesem Superwahljahr 2011 kennt die Popularität der CDU nur eine Richtung, abwärts. Bisher konnte die Parteispitze in Berlin immer sagen, dass es sich ja nur um Landtagswahlen handle. Aber mittlerweile wird die Luft dünner. Der Trend zieht nach Berlin. Dort sonnt sich die SPD, die FDP hingegen fröstelt. Reaktionen aus der Bundeshauptstadt fasst Volker Schaffranke zusammen.
Schulterklopfen, Wunden lecken. Die Rituale in Berlin nach einer Landtagswahl sind auch nach den Ergebnissen in Mecklenburg-Vorpommern nicht anders als bei anderen Wahlen. Rote Rosen gibt's für den SPD-Wahlsieger Erwin Sellering. Und SPD-Parteichef Sigmar Gabriel schaut bereits nach vorn auf die Abgeordnetenhauswahlen in 2 Wochen in Berlin.
Wir sind ganz sicher, dass das Rückenwind auch für die Berliner Wahl bedeutet und für die SPD insgesamt. Es zeigt auch, dass wir gut beraten sind, in der Sache solide zu bleiben und auch geschlossen aufzutreten.
Diese Geschlossenheit beschwört auch die stellvertretende SPD-Chefin Manuela Schwesig. die gleichzeitig Sozialministerin in Mecklenburg-Vorpommern ist und sicherlich auch im Kabinett Sellerings bleiben wird.
Aber wir haben auch dieses tolle Ergebnis erzielt, weil wir einen Ministerpräsidenten haben, dem die Menschen unheimlich vertrauen. Und das ist Erwin Sellering. Und wir freuen uns, dass die Bürger klar gesagt haben, er soll es auch bleiben.
Mehr als nur zufrieden können die Grünen sein. Parteichefin Claudia Roth ist froh darüber, dass ihre Partei nun in allen Landtagen Deutschlands vertreten ist.
Dieser gestrige Abend, diese Wahl, das Wahlergebnis hat natürlich auch Parteigeschichte für uns geschrieben. Wir haben es geschafft, uns als gesamtdeutsche Partei zu verankern.
Wortkarg gibt sich die CDU-Parteivorsitzende. Kanzlerin Angela Merkel begründet die 5-Prozent-Punkte Verlust ihrer Partei mit landespolitischen Themen, meint aber auch:
Braucht man nicht drum rumzureden, dass das Ergebnis nicht unseren Vorstellungen entspricht.
Und der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier analysiert kurz, knapp, aber deutlich das Ergebnis der CDU.
Die Koalition hat gut gearbeitet, aber das ging wohl dann am Schluss alles in die Rechnung für Herrn Sellering.
Eine faustdicke Rechnung bekam die FDP. Rausgeflogen aus dem Landtag, wo doch der neu gewählte Parteichef Philipp Rösler noch im Mai sagte, er werde jetzt liefern. Geliefert hatten sich die Liberalen aber eine Personaldebatte. Selbstkritik vom FDP-Parteichef.
Dann ist es natürlich umso trauriger, wenn man dann in den letzten 10 Tagen vor der Wahl, teilweise auch durch Personaldiskussionen innerhalb der FDP, eine Chance auf Erfolg selber auch ein Stück weit zunichte gemacht hat.
Die Linke kann sich zunächst zurücklehnen. Parteichef Klaus Ernst machte deutlich, mit wem der neue und alte SPD-Ministerpräsident Sellering in Mecklenburg-Vorpommern regieren sollte.
Wenn Herr Sellering sein Programm ernst nimmt, nämlich zum Beispiel einen Mindestlohn umsetzen zu wollen, dann wird er das mit der CDU kaum können.
Die Reaktion in Berlin fasste Volker Schafranke zusammen. Die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat keine direkten Auswirkungen auf die Bundespolitik. So ändert sich nichts im Bundesrat, aber die psychologische Wirkung ist immens. Schwarz-Gelb ist auf dem absteigenden Ast, Rot-Grün hingegen wittert Morgenluft. Ein Trend, der das Superwahljahr 2011 weitgehend prägte und sich voraussichtlich auch in 14 Tagen in Berlin fortsetzen wird. Das Ganze ist nicht einfach für Angela Merkel und ihre schwarz-gelbe Koalition. Ja, sie bräuchte eigentlich Rückenwind, aber der fehlt, wie Sabine Henkel kommentiert.
Am Anfang war der Witz. FDP, fast 3%. Der Witz ist jetzt Realität. 2,7%, ein Schenkelklopfer für die politischen Gegner. Was in Mecklenburg-Vorpommern passiert ist, kann auch im Bund eintreten. Die FDP spielt keine Rolle mehr. Ihr droht die Bedeutungslosigkeit. Sie fällt in der Statistik unter Sonstige. Das sitzt. Und dabei sollte doch alles besser werden. Im Mai, als Philipp Rösler Parteichef wurde, hat er schließlich versprochen, zu liefern. Auf Lager aber hat er nichts als Steuersenkung. Und die hat keiner bestellt. Röslers Lieferprobleme führen in den politischen Konkurs. Der FDP droht der Bankrott. Rösler wirkt hilflos, hat weder Idee noch Konzept. Sollte er Guido Westerwelle doch noch zum Rücktritt bewegen, würde auch das nicht helfen. Rösler muss mehr liefern als Westerwelles Kopf. In Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Bremen ging die FDP baden. Jetzt muss sie auch in Mecklenburg-Vorpommern den Landtag räumen. Im Berliner Abgeordnetenhaus könnten sogar die Piraten die liberalen Plätze entern. Und im Bund, auch der Union, droht Ungemach. Angela Merkel muss sich was überlegen. Sie soll immer noch an einen Wahlsieg glauben, den eigenen wohlgemerkt. So viel Optimismus hätte man ihr gar nicht zugetraut. 23% für ihre Partei in ihrer politischen Heimat Mecklenburg-Vorpommern. Selbst Merkelland ist abgebrannt. Der Merkel-Bonus zieht nicht mehr. Schlimmer noch, er ist zum Malus geworden. In Mecklenburg-Vorpommern genauso wie in Baden-Württemberg. Wie will die Kanzlerin da im Bund wieder auf die Beine kommen? Selbst die eigenen Leute kann Merkel nicht mehr überzeugen. Ihre Europapolitik steht am Pranger. Ihr derzeit wichtigstes Thema. Ihr größtes Problem? Sie hat keine Überzeugungskraft. Das ist nicht neu, wird aber schlimmer in der Konsequenz. Merkel ist angezählt und sie ist mehr und mehr isoliert. Auf ihre Koalitionspartner kann sie sich nicht mehr verlassen. Genau genommen hat sie keine mehr. Die FDP ist ausschließlich mit sich selbst beschäftigt und die CSU ist von Natur aus unzuverlässig. Jetzt hat sie auch noch Angst vom roten Mann. Vor Christian Ude, dem Münchner Oberbürgermeister, der Landesvater werden will. Horst Seehofer ist deshalb offenbar nervös und macht das, was er am besten kann, stänkern. Gegen die eigenen Leute in Berlin, gegen Merkel, die Noch-Kanzlerin. Wenn sie es wirklich noch einmal wissen und werden will, dann muss sie ihre Politik erklären. Format und Stärke zeigen, um politisch zu überleben und neue Koalitionsbündnisse zu ermöglichen.
Merkelland ist abgebrannt. Sabine Henkel kommentierte. Wir haben 18.40 Uhr, WDR 5 in der Info. Sie hören das Echo des Tages. Die SPD träumt nach den Erfolgen bei den letzten Landtagswahlen davon, nun auch die Macht im Bund zu erobern. Um sich im Glanz des gestrigen Wahlergebnisses zu positionieren, hat die SPD heute nun auch ihr Steuerkonzept in Berlin vorgelegt. Diskutiert wurde ja bekanntlich lange darüber. Und in dieser Zeit kamen dann auch Vorschläge von betuchten Bundesbürgern, die Reichensteuer einzuführen. Sie zum Beispiel wären bereit, ja mehr zu zahlen. Eigentlich eine Vorlage für die Sozialdemokraten. Wie ihr Steuerkonzept insgesamt einzuschätzen ist, dazu nun Gerd Debenbrock.
Monatelang arbeitete die SPD an ihrem Steuerkonzept. Es soll der Vorbereitung auf die Regierungsübernahme 2013 dienen. Die Partei wolle konkret darlegen, wie Schuldenabbau und Mehrausgaben für Bildung zusammenpassen, sagte Parteichef Sigmar Gabriel heute nach der Verabschiedung durch den Parteivorstand. Wir machen keine Steuersenkungen und keine Politik auf Pump, heißt es in dem 10-seitigen Papier mit der Überschrift Nationaler Pakt für Bildung und Entschuldung. Oberste Priorität haben für die SPD der Schuldenabbau, Milliardeninvestitionen in die Bildung, Forschung und Infrastruktur sowie eine bessere Finanzausstattung der Kommunen. Konjunkturelle Steuermehreinnahmen sollen komplett zur Senkung der Neuverschuldung verwendet werden. Zur Konsolidierung der Staatsfinanzen will die SPD zudem Gutverdienende und Vermögende stärker besteuern. Bis zu 5 Milliarden Euro zusätzlich erhofft sich die Partei durch eine Anhebung des Spitzensteuersatzes von derzeit 42 auf 49%. Dieser soll ab einem zu versteuernden Einkommen von 100.000 Euro bei Alleinstehenden und 200.000 Euro bei Verheirateten greifen. Sigmar Gabriel.
Höhere Spitzensteuersätze sind ein Beitrag derjenigen, die nicht nur durch eigene Leistung reich geworden sind, sondern bei denen ja das ganze Land auch die Rahmenbedingungen für ihren Wohlstand mitgeliefert haben. Es ist ein Stück sozialer Patriotismus.
Für Investitionen in Bildung und Infrastruktur sowie für die Kommunen will die SPD 27 Milliarden Euro ausgeben. Finanziert werden soll dies unter anderem durch Einsparungen, den Abbau von Subventionen bzw. eine Reform der Mehrwertsteuer. Eine steuerliche Entlastung von Geringverdienern ist erst dann vorgesehen, wenn der Bundeshaushalt ausgeglichen ist. Stattdessen setzt die SPD zunächst auf andere Maßnahmen.
Wir wollen dafür sorgen, dass Kindertagesstätten und später auch das Studium gebührenfrei werden. Das entlastet vor allen Dingen Alleinerziehende, aber auch Familien mit Kindern ganz enorm.
Auch mahnt die SPD eine Senkung der Sozialabgaben an, sofern dies mit der Haushaltskonsolidierung vereinbar ist.
Das Steuerkonzept der SPD schilderte Gerd Debenbrock. Wir bleiben bei den Finanzen. So wurde am Wochenende bekannt, dass der Regelsatz für Hartz-IV-Empfänger um 10 Euro steigen soll. Das scheint auf den ersten Blick ganz positiv, aber die 10 Euro setzen sich zusammen aus der bereits beschlossenen Anhebung von 3 Euro sowie einem Inflationsausgleich. Das Problem bei alledem ist, dass die Berechnung des Regelsatzes wohl immer noch nicht verfassungskonform ist. Dies sagt zumindest der DGB in seiner neuesten Studie und die hat Carsten Schabowski.
Hartz IV ist immer noch nicht verfassungskonform, sagt zumindest der DGB und präsentierte heute das passende Gutachten. Verfasst von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. DGB-Vorstandsmitglied Annelie Bundenbach.
Das Ergebnis der Studien, die heute hier vorgestellt worden sind, ist ganz klar, dass wir hier dringend Veränderungen brauchen, damit die Hartz-IV-Regelsätze vor Armut schützen und eben ein transparentes, nachvollziehbares Verfahren hier zugrunde gelegt wird. Das kann nicht nach Kassenlage gehen wie jetzt, sondern das muss nach Verfassungslage gehen.
Das Bundesverfassungsgericht hatte vor gut 2 Jahren die Hartz-IV-Regelsätze kritisiert, vor allem die für Kinder. Ergebnis einer Hartz-IV-Reform von Regierung und Opposition. Im Klartext, die Leistungen für Erwachsene wurden um 5 Euro erhöht und für Kinder gibt es seit Januar Geld- und Sachleistungen. Gut gemeint, aber schlecht gemacht, urteilten die Macher des Gutachtens. Kritikpunkte, die pauschalen Abschläge, die Ungleichbehandlung verschiedener Gruppen, das Bildungspaket für Kinder und vor allem die Berechnungsmethoden, erklärt einer der Autoren, der Berliner Rechtsprofessor Johannes Münder.
Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ihr dürft pauschalieren. Wir müssen nicht jeden Einzelfall einzeln prüfen. Aber Voraussetzung dafür ist, dass intern ausgeglichen werden kann. Ich rauche nicht, dafür gebe ich mehr für Kleidung aus. Oder ich rauche und gebe weniger für Nahrung aus. Das muss möglich sein, ist auch vom Menschenwürdeprinzip gefordert, weil man kann den Leuten nicht vorschreiben, wie sie sich sozusagen auf Heller und Cent genau zu verhalten haben.
Wie sich nun die Bundesregierung verhalten sollte, davon hat der DGB eine ziemlich konkrete Vorstellung. Die Politik soll die Hartz-IV-Reform nochmal reformieren. Und zwar schnell. Annelie Bundenbach.
Dafür brauchen wir eine unabhängige Kommission, die aus Wissenschaftlern, aus Praktikern besteht. In Großbritannien haben wir eine ähnliche Kommission, die sich mit der Höhe des Mindestlohns befasst. Und diese Kommission muss dem Parlament und der Regierung Vorschläge machen, wie denn der Hartz-IV-Regelsatz in Zukunft aussehen kann.
Carsten Schabowski war das über eine Studie des DGB zu den Hartz-IV-Regelsätzen. Wir kommen zu den Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten. Die Ratingagentur Standard & Poor's erklärte heute, sie würde Eurobonds, wenn sie denn kämen, auf Ramsch-Niveau herabstufen. Also bewerten wir die Anleihen des schlechtesten Eurolandes. Für Deutschland wäre dies ein miserables Geschäft, muss es doch zurzeit nur 2,5% Zinsen zahlen, um Geld am Kapitalmarkt aufzunehmen. Die Griechen hingegen mittlerweile fast 18%. Was Standard & Poor's da mitteilte, mag Angela Merkel, die bekanntlich gegen Eurobonds ist, freuen. Ein anderer ebenfalls sieht sich bestätigt, nämlich Josef Ackermann, der Chef der Deutschen Bank. Dazu aus Frankfurt Peter Kochanski.
Dass Josef Ackermann Eurobonds derzeit ablehnt, hat für den Chef der Deutschen Bank aber noch einen entscheidenden anderen Grund. Josef Ackermann sieht rechtliche Probleme.
Zweitens wäre es natürlich für Deutschland eine verheerende Sache, bringt auch nichts, würde die Disziplin in anderen Ländern zurücknehmen, was wir gerade nicht wollen. Solche Dinge kann man nur machen, wenn man in einem gleichgewichtigen Zustand ist und dann auch klare Kontrolle hat.
Klare Kontrolle heißt für Josef Ackermann
eine Wirtschaftspolitik, die auch für Disziplinierung sorgt, dann könnte man ja irgendwann einmal darüber nachdenken, aus Marktüberlegungen, Liquidität des Marktes, aber da sind wir noch Jahre davon entfernt.
Doch so lange kann nicht gewartet werden, meint Thomas Meissner, Anleihespezialist bei der DZ-Bank. Thomas Meissner schlägt deshalb Alarm.
Wir haben viele Staaten, die wahrscheinlich faktisch insolvent sind. Da wird natürlich nach jedem Strohhalm geguckt von wirtschaftspolitischer Seite und so ein Eurobond könnte so einer sein. Wir werden andere Lösungen jetzt finden müssen, aber es ist im Endeffekt nur ein Mosaiksteinchen im Augenblick, das S&P dort warnt, den Finger hebt. Im Endeffekt knirscht es an allen Ecken und Enden im Euroraum.
Die Ankündigung der Ratingagentur Standard & Poor's, die Kreditwürdigkeit von Eurobonds, wenn es sie überhaupt gäbe, auf Ramsch-Niveau zu setzen, ist für Thomas Meissner daher nur ein Randproblem. Lieber wäre es ihm,
wenn die Staaten, um die es geht, Griechenland, Portugal, Irland etc., Spanien, Italien, wenn die einfach ihre Hausaufgaben machen und ihre Finanzpolitik in den Griff kriegen. Aber die Staaten tun sie natürlich schwer damit, weil die Wählerklientel dann jeweils nicht unbedingt Hurra schreit.
Meint Thomas Meissner, Anleihefachmann bei der DZ-Bank.
Und ein Blick auf den deutschen Aktienindex zeigt, dass die Börsianer über diese Ankündigung der Ratingagentur gar nicht so erfreut waren. Der DAX brach heute um mehr als 5,2% ein und landete am Ende bei 5.246 Punkte. WDR5, NDR Info, das Echo des Tages. Wir kommen zum Ausland. Auch weiterhin geht die syrische Armee mit großer Brutalität gegen die Aufständischen vor. In Hama, einer Stadt, in der es immer wieder Demonstrationen gab, rückten gestern Soldaten ein. Schüsse waren zu hören. Auch am Wochenende gab es wieder zahlreiche Tote. Die gegen das Sadat-Regime verhängten Sanktionen, sie zeigen kaum Wirkung. Allerdings gab der Diktator zumindest einer Forderung nach. Welcher? Das schildert nun Ulrich Leithold.
Das Internationale Rote Kreuz erhält erstmals Zugang zu Gefängnissen in Syrien. Das erklärt die humanitäre Organisation zum Abschluss des dreitägigen Besuchs ihres Präsidenten Josef Kellenberger in Damaskus. Dabei kam es heute zum Gespräch zwischen dem IKRK-Chef und Syriens Präsidenten Bashar al-Assad. Seit dem letzten Besuch Kellenbergers im Juni sind offenbar Fortschritte erzielt worden. Das berichtet Salah Daberke vom Internationalen Roten Kreuz aus Damaskus.
The main message has been that the ICRC has expressed its concern.
Das IKRK hat seine Sorge über den Zugang zu den Verwundeten bekundet. Unser Präsident hat anerkannt, dass es seit unserem letzten Besuch Fortschritte an verschiedenen Orten Syriens gegeben hat. Wir hatten eine offene, ernsthafte Diskussion mit dem syrischen Präsidenten, die sich auf Regelungen für die bestehende Lage konzentrierte. Es ging um die Anwendung von Gewalt und um körperliche Unversehrtheit und Menschenwürde. Menschenrechtsorganisationen schätzen, dass seit Beginn der Proteste gegen das syrische Regime vor fast einem halben Jahr wenigstens 10.000 Menschen willkürlich oder aus politischen Gründen verhaftet wurden. Viele sind verletzt oder sollen in Haft gefoltert worden sein. Offenbar können die Verwundeten nun vom Roten Kreuz bzw. seiner Partnerorganisation Roter Halbmond versorgt werden.
Assad lässt erstmals Rotkreuz-Mitarbeiter in syrische Gefängnisse. Das war Ulrich Leitert. Was sich in Somalia und in anderen afrikanischen Staaten des östlichen Afrikas ereignet, ist so grauenhaft, dass die Fernsehbilder kaum zu ertragen sind. Hungersnot und unendliches Elend. Täglich sterben Menschen und die restliche Welt schaut zu. Die Zeiten, da große Politiker Visionen einer gerechten Welt entwickelten, scheinen längst vorbei zu sein. So weitet sich die Hungersnot in Somalia aus. 4 Millionen Menschen, heißt es, hätten zurzeit nicht genug zu essen. Dazu Antje Dickans.
Die vorherrschende Farbe auf der Somalia-Landkarte bei den Vereinten Nationen ist rot. Fast der gesamte Süden des Landes ist so eingefärbt. Und das bedeutet, hier herrscht eine Notlage, die schnelles Eingreifen verlangt. Einige Regionen zeigen sich sogar in alarmierendem Dunkelrot. Es sind die Gebiete, für die offiziell eine Hungersnot erklärt wurde. Jeden Tag sterben hier Menschen, weil sie zu wenig zu essen haben. Die verheerende Dürre am Horn von Afrika hat ihnen das Wenige genommen, was sie nach jahrzehntelangen Kämpfen noch hatten. Zu den bisher 5 Hungerregionen kam heute eine weitere dazu. Sie liegt in dem Teil Somalias, der von der radikal-islamischen Al-Shabaab abgeriegelt wird. Hilfslieferungen erreichen die Menschen nicht, auch wenn die Vereinten Nationen versuchen, Abkommen mit der Miliz zu treffen. Wir führen Gespräche auf der lokalen Ebene, sagt UNO-Nothilfe-Koordinator Mark Bowden. Und wir arbeiten mit Organisationen zusammen, die schon lange in Somalia aktiv sind. Sie wissen, wie man sich dort bewegen muss. In viele Gebiete kommen aber auch die lokalen Helfer nicht. Die Vereinten Nationen schätzen, dass 750.000 Menschen vom Hungertod bedroht sind, wenn sich an der Situation nichts ändert. Die Krise hat ihren Höhepunkt noch nicht erreicht. Die nächsten 4 Monate werden entscheidend sein. Wir müssen die Lage stabilisieren. Das hier ist keine Krise, die bald vorbei ist. Wir brauchen Mittel, um unseren Einsatz zu verstärken und um den Menschen in Somalia die Unterstützung zu geben, die sie so verzweifelt brauchen. Jeden Tag kommen immer noch völlig entkräftete Flüchtlinge in den Lagern in den Nachbarländern Kenia und Äthiopien und in der somalischen Hauptstadt Mogadischu an. Die Sterblichkeit vor allem unter Kindern ist hoch. Rainer Lang, Sprecher der Diakonie Katastrophenhilfe, hat sich selbst ein Bild von der Lage in Mogadischu gemacht.
Ich habe im Krankenhaus Kinder gesehen, die bis zum Skelett abgemagert sind, weil sie völlig unterernährt waren und krank dazu. Das ist äußerst kritisch, ob die überhaupt überleben. Den Menschen geht es wirklich schlecht und das sieht man ihnen an. Die sind am Ende.
Hilfsorganisationen warnen, dass auch dann keine Verbesserung zu erwarten ist, wenn im Oktober tatsächlich der lang ersehnte Regen fallen sollte. Eine Ernte wird es frühestens im nächsten Jahr geben. Bis dahin hungern die Menschen weiter und warten auf Hilfe.
Die Hungersnot in Somalia weitet sich aus. Dazu ein Bericht von Antje Dickans war das. Seit 2 Wochen werden sie vermisst, die beiden Deutschen in Afghanistan. Die Entwicklungshelfer hatten ihren freien Tag genutzt, um im Hindukusch-Gebirge zu wandern. Dabei sind sie anscheinend überfallen, ausgeraubt und getötet worden. So sollen die beiden Männer Sicherheitsvorschriften außer Acht gelassen und sich ohne Rücksprache auf den Weg ins Gebirge gemacht haben, heißt es in Berichten. Was über den Fall bekannt ist, dazu nun Kai Küstner.
Vollständig ist das Rätsel um die 2 Deutschen noch nicht gelöst. Aber der Gouverneur der Provinz Parwan, in der die beiden vor mehr als 2 Wochen spurlos verschwanden, legt sich im Interview mit dem ARD-Hörfunkstudio Südasien fest. Die Männer seien von Kutschi-Nomaden umgebracht worden. Wir hatten 4 Verdächtige am Tag nach dem Verschwinden der beiden festgenommen und sie ans Innenministerium geschickt. Sie können da mal nachfragen, was die ausgesagt haben, aber ich bin mir sicher, die beiden wurden ermordet. In der Tat hatte die Provinzregierung eigenen Angaben zufolge einige Mitglieder der örtlichen Nomadenstämme aufgegriffen, die anschließend in Kabul verhört wurden. Ob sie mit dem jetzt von afghanischen Behörden vermeldeten Tod der Deutschen etwas zu tun haben, ist unklar. Etwas Licht ins Ermittlungsdunkel bringen soll auch ein Untersuchungsteam, das sich sofort auf den Weg in die Region machte, in der die Leichen gefunden wurden. Möglicherweise lässt sich dadurch der Anfangsverdacht des Gouverneurs von der Ermordung der Deutschen erhärten. Wir wurden zuvor davon informiert, dass sie durch einen Gewehrschuss getötet wurden und die Kutschis sind mit solchen Gewehren bewaffnet. In der Gegend, wo wir die Leichen gefunden haben, ist gar nichts, außer Bergen, Schnee und 4 Kutschi-Zelten. Keiner sonst wohnt da, alles ist mit Schnee bedeckt und das nächste Dorf ist vermutlich 30 oder 40 Kilometer entfernt. Die beiden Vermissten waren vor mehr als 2 Wochen in der beliebten Bergregion nördlich von Kabul wandern gegangen. Es war der Fahrer der beiden, der misstrauisch wurde, als sie nach mehreren Stunden von ihrem Ausflug nicht zurückkehrten. Der hatte dann die Polizei informiert. Laut Behördenangaben wurden die beiden Deutschen nun in der Nähe des Salang-Hochgebirgspasses tot aufgefunden. Der Gouverneur von Parwan spekuliert in Richtung Raubmord. Ich glaube, dass ihnen letztlich ihre Ausrüstung zum Verhängnis geworden sein könnte. Kameras, Fernrohre und Geld, so der Politiker. Weder die afghanischen Behörden noch die Bundesregierung hatten ausgeschlossen, dass die Deutschen verschleppt worden sein könnten. Allerdings gab es dafür im gesamten Zeitraum keinen Anhaltspunkt. Weder die Taliban noch eine andere Gruppe hatten sich zu einer Entführung bekannt. Das ist eher ungewöhnlich. In der Vergangenheit hatten sich bei Entführungsfällen irgendwann Geiselnehmer mit politischen oder Lösegeldforderungen zu Wort gemeldet.
Kai Köstner berichtete. Westliche Geheimdienste, auch der deutsche, haben beste Kontakte zum libyschen Geheimdienst unterhalten. Besonders die Briten scheinen da keine Grenzen gekannt zu haben. Peinlich ist jetzt nur, dass der Chef der Rebellentruppen, Belhadj, im neuen Libyen eine wichtige Figur, vom britischen Geheimdienst einmal festgenommen worden war, und zwar in Bangkok 2004, auch mit Hilfe der CIA. Belhadj wurde dann ausgeliefert an das Gaddafi-Regime, der Oppositionelle wurde gefoltert und saß insgesamt 7 Jahre in Haft. Dies alles ist nun bekannt geworden, weil der libysche Geheimdienst seine Unterlagen anscheinend nicht vernichtet hat, sondern die Büros fluchtartig verlassen wurden. In London jedenfalls gibt es eine intensive Diskussion über den Fall und von dort meldet sich Barbara Wesel.
Der britische Premier David Cameron will die Vorwürfe jetzt durch einen Untersuchungsausschuss klären lassen. Denn was da seit dem Wochenende häppchenweise in der britischen Presse aufgedeckt wird, wirft einen Schatten auf den Ruf Großbritanniens, das sich doch inzwischen mit seiner Rolle bei der Zerschlagung des Gaddafi-Regimes brüstet. Quelle sind bergeweise Dokumente, die jetzt in den verlassenen Büros des libyschen Geheimdienstes in Tripolis von Journalisten und Menschenrechtsaktivisten gefunden wurden. Die Vorwürfe sind sehr ernst und sehr peinlich für die britischen Geheimdienste, sagt der Experte des Senders BBC Frank Gardner. Sie zeigen, dass die ziemlich vertrauten Beziehungen zwischen dem britischen MI6 und MI5 und dem Gaddafi-Regime darüber hinausgingen, Libyens Massenvernichtungswaffen abzuschaffen. Die Vorwürfe in dem jetzt gefundenen Material deuten darauf, dass Großbritannien an einem Auslieferungsprogramm beteiligt war. Der britische Auslandsgeheimdienst äußert sich wie üblich nicht zu den Vorwürfen. Zumindest bei einer dieser Extraordinary Renditions heimlichen Überstellung eines Terrorverdächtigen aber, soll er direkt die Finger im Spiel gehabt haben. Als 2004 Abdul Hakim Belhadj durch US-Dienste von Bangkok nach Libyen gebracht, um dann in den Gefängnissen des Regimes schwer gefoltert zu werden, lieferte MI6 Informationen über ihn. Und erhielt im Gegenzug wiederum Informationen aus den Aussagen des Verdächtigen, für die sich der damalige Antiterrorchef beim Auslandsgeheimdienst Mark Allen dann freundlich beim libyschen Kollegen Moussa Koussa bedankte. Es ging um Fragen nach britischen Mitgliedern der Libyan Islamic Fighting Group. Die LIFG galt damals als Al-Qaida-Ableger, der gefangen genommene Belhadj als einer ihrer Köpfe. Die Sache ist politisch besonders peinlich, weil er heute Chef der Rebellen in Tripolis ist, von wo aus er gegenüber der BBC eine Entschuldigung von der amerikanischen und der britischen Regierung fordert.
What happened to me is illegal and it deserves an apology, especially from people who claim to work with human rights.
Was mir passiert ist, ist illegal und verdient eine Entschuldigung, besonders von Leuten, die die Menschenrechte achten wollen. Britische Zeitungen fragen inzwischen, warum wohl der frühere libysche Geheimdienstchef und letzte Außenminister des Gaddafi-Regimes Moussa Koussa die ganzen belastenden Akten in seinem Büro in Tripolis zurückließ. Dabei halfen ihm doch britische Behörden im Frühjahr bei seiner Flucht aus Libyen. Nach dem Beginn der Aufstände ließen ihn nach London ein und dann nach Doha weiterreisen. Schon damals klagten Menschenrechtsorganisationen, Koussa habe Blut an den Händen und müsse vor Gericht gestellt werden. Aber kommentarlos ließ die Regierung in London ihn ziehen. Jetzt wurde sein Büro in Tripolis zu einer Fundgrube für britische Journalisten und unter anderem für Human Rights Watch.
Well, he was useful to them. He was useful.
Er war für sie nützlich, indem Terrorverdächtige nach Libyen geschickt und dort gefoltert wurden, um die Antworten zu bekommen, die die CIA und MI6 wollten, erklärt Peter Buchart. Die Briten können derzeit wieder einmal einen Blick in die Abgründe ihrer Geheimdienstarbeit tun und die Regierung Cameron schiebt die Schuld vor allem auf die Vorgänger. Abgesehen davon heißt es, wir müssen auch mit Regierungen zusammenarbeiten, die nicht unseren Standards genügen, um uns vor Terrorismus zu schützen. So die bislang einzige schriftliche Erklärung zu dem Fall.
Die Geheimdienste dieser Welt, alle arbeiteten sie mit Gaddafi zusammen. Barbara Wesel war das aus London und hier endet das Echo des Tages. Am Mikrofon Hermann Krause. Einen schönen Abend.